Was die Sorgen und Nöte, aber auch die Chancen in der Wasserwirtschaft anbelangt, gibt es in Deutschland erhebliche regionale Unterschiede. Als Ballungsraum und wichtiger Industriestandort mit seiner Bergbauvergangenheit hat Nordrhein-Westfalen einige Besonderheiten aufzuweisen. Und diese wirken sich auf die heutigen wie auch die künftigen Herausforderungen der Wasserwirtschaft aus.
Know H2O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.
Mein Name ist Beate Kramer, ich bin Rechtsanwältin bei Becker Büttner Held und ich freue mich, zu diesem Thema heute mit Dirk Weider zu sprechen von der Gelsenwasser AG. Herzlich willkommen, Dirk, bei NoH2O.
Hallo Beate, danke für die Einladung.
Freut mich, dass du hier bist und ich würde vorschlagen, wir steigen sozusagen mit einer kurzen Vorstellung von dir ein. Die meisten kennen dich. Vorstand der Gelsenwasser AG seit langer, langer, langer Zeit. Was gibt's sonst noch über dich zu wissen?
Ja, ich bin klassischer Ingenieur, habe in Aachen mal studiert und bin dann durch die Lande getingelt als Dienstleister, Berater, habe kommunale Verwaltungen kennengelernt, öffentliche Betriebe kennengelernt, Stadtwerke kennengelernt und das ein oder andere wasserwirtschaftliche Unternehmen. Und bin dann über einen Professor Rudolf damals in Witten zu Gelsenwasser gekommen und schon einige Jahre in verschiedenen Rollen dort. Hab mal das Energiethema vertieft gemacht und die Unternehmensentwicklung und jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Kollegen Deters im Vorstand.
Was macht man so als Vorstand von Gelsenwasser den ganzen Tag?
Arbeiten.
Oh.
Ja, also Gelsenwasser ist ja durchaus ein Unternehmen, was 100 Konzessionen hat, also insofern viel kommunale Betreuung. Wir haben 80 Beteiligungen und das sind nicht nur wasserwirtschaftliche Beteiligungen, sondern das sind eben ganz unterschiedliche. Alles meistens im Rahmen von Infrastruktur, aber auch Besonderheiten wie zum Beispiel digitale Sicherheit, der Bau von Zählern und andere Themen, die wir auch betreuen. Insofern haben wir ein spannendes, breites Spektrum und das fordert und macht Spaß.
Wie viele Mitarbeiter hat Gelsenwasser eigentlich?
Ja, je nachdem, wie man draufschaut. Wir sind eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Auch wenn der Free Float relativ klein ist, haben wir im Kern 1500 Mitarbeiter bezogen auf die AG, wenn man den Kreis größer zieht, das heißt sozusagen die Beteiligung mitzählt und auch die Mitarbeiter, dann ist es so, dass wir rund 5000 Mitarbeitende haben.
Jetzt ist ja Gelsenwasser einer der großen Versorger in Deutschland. Wo kommt Gelsenwasser denn her? Hat ja doch eine besondere Historie, wenn man so will.
Ja, Gelsenwasser ist ganz schön alt, über 130 Jahre. Und ist damals gegründet worden für den Bergbau. Der Bergbau brauchte Wasser und damals die Gründungsväter haben schon sozusagen die privatwirtschaftliche Organisation gewählt, um Wasser für den Bergbau zu organisieren. Und die öffentliche Trinkwasserversorgung ist dann später dazu gekommen. Und jetzt ist vor einigen Jahren die letzte Zeche geschlossen worden und glücklicherweise gibt es Gelsenwasser immer noch. Und wir haben viele Wandlungen durchgemacht, aber ich glaube, was uns auszeichnet in den letzten 130 Jahren, dass wir versucht haben, immer beide Welten zu vereinen. Das ist einmal die öffentlich-rechtliche Welt, die sehr nachhaltig und generationengerecht organisiert ist. Und dann gibt es sozusagen das starke Unternehmerische, was ein bisschen über die AG und über die privaten Gesellschafter reingebracht worden ist. Und wir versuchen immer, die Balance einer leistungsfähigen öffentlichen Infrastrukturentwicklung zu organisieren.
Und wo geht Gelsenwasser in Zukunft hin? Also gibt es da, ich sag mal, das ist ja eine Entwicklungsgeschichte, die eben schon sehr, sehr lang ist mit vielen verschiedenen Facetten. Ist schon absehbar, wo die Reise hingeht?
wir haben verschiedene Entwicklungspfade. Eine Sache, die wir, glaube ich, sehr, sehr gut können, ist Kooperation. Ich habe es eben schon geschildert, wir haben eine Menge an kommunalen Kollegen und eine Menge an öffentlichen Betrieben, mit denen wir in Kooperation treten. Und die Wasserwirtschaft ist ja relativ klein zergliedert. Und wir merken zunehmend, dass das fehlende Know-how aufgrund Personalmangel, Nachwuchsmangel, wir häufiger angefragt werden zur Unterstützung und zur Kooperation. Und das gilt einmal inhaltlich, aber auch regional und überregional. Wir merken das eben durch das Thema Klimawandel und Spitzenbedarfe, dass wir in Situationen reinkommen, wo wir angefragt werden, tatsächlich in wasserärmere Regionen Infrastruktur reinzuentwickeln. Und das ist sicherlich einer der zentralen Entwicklungsfaden, die wir da auf der Wasserseite haben. Auf den anderen Infrastrukturthemen, natürlich gibt es Wärme und andere Themen, die wir auch machen. Aber ich fokussiere mich heute mal auf das Thema Wasser.
Du hattest es eben ja schon angesprochen, die Bergbauvergangenheit ist ja die Geburtsstunde von Gelsenwasser. Was sind denn so die Besonderheiten in Nordrhein-Westfalen aus heutiger Sicht mit Blick auf die Wasserwirtschaft?
Im Kern Nordrhein-Westfalen ist es so, dass wir vielleicht anders als in anderen Regionen relativ stark ausgebaute Infrastruktur haben. Wir haben die Talsperren entlang der Ruhr, ein System, wo wir wasserwirtschaftlich historisch deutlich mehr Wasser abgesetzt haben, so dass Themen Klimawandel und Co. Auf der Ressourcenseite für uns in der Kernregion keine Herausforderung sind, in dem Sinne, dass wenn sie gut bewirtschaftet werden. Und Kern, glaube ich, im Unterschied zu anderen Regionen ist, dass wir sehr stark auf das Thema Oberflächenwasser reflektieren und nicht wie in anderen Regionen stark in den Untergrund gehen. Wir haben natürlich auch klassische Werke, die Trinkbrunnen haben, aber die großen Systeme bei uns sind der Halterner Stausee nördlich des Ruhrgebietes und dann die Wasserwerke entlang der Ruhr, die eben bewirtschaftet werden in der Wertschöpfung oder in der Entwicklung über den Ruhrverband, der den Abfluss steuert. Und da ist natürlich wichtig, dass wir künftig in den nächsten Jahren eine Bewirtschaftung haben, dass nicht zu viel Wasser die Ruhr runterfließt, dass es immer genügend für die Werke da sind, um die Trinkwasserversorgung auch sicher zu stellen.
Jetzt ist ja Oberflächengewässer klimaanfälliger, als wir das vom Grundwasser kennen. Wie ist denn da eure Wahrnehmung? Ich sag, wenn man so die letzten Jahre geguckt hat, das waren ja doch sehr wechselhafte Witterungsbedingungen. Ja, ich sag mal, vom Ahrtal Hochwasser bis zu monatelanger Trockenheit gab es ja in den letzten Jahren auch in NRW alles. Wie sehen da, sag mal, so die Entwicklungen und Vorkehrungen aus, wenn wir davon ausgehen müssen vielleicht, dass es in Zukunft häufiger zu solchen extremen Entwicklungen kommt?
Für uns ist es wichtig, ihr habt schon gerade erwähnt, beim Oberflächenwasser gibt es grundsätzlich eine gute Ausgangssituation in Nordrhein-Westfalen. Allerdings ist der Druck auf Gewässer natürlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln groß. Es ist nicht nur der Klimawandel, es sind natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger, die gerne in den Fluss springen und sich abkühlen wollen, schwimmen gehen wollen, Radfahrwege. Und das sind alles Themen, die Druck auf die Gewässer nehmen. Und es gibt natürlich eine Vielzahl an Einleitungsstoffen, die immer differenzierter nachgewiesen werden. Und dadurch ist es schon herausfordernd. Und da ist ein Kernpunkt, wo wir schon seit einigen Jahren, muss ich mittlerweile sagen, mit dem Ruhrverband gemeinsam versuchen, das Ruhrverbandsgesetz zu verändern. Und das ist uns bisher noch nicht gelungen, obwohl es sehr, sehr notwendig ist, weil wir sehen natürlich das Thema Vorrang Trinkwasser ganz oben und die anderen sozusagen Nutzungs- und Wünsche sollten nach unserer Ansicht ein Stück weit hinten anstehen. Das ist der eine Punkt, das Thema Ressource. Ein anderer Punkt ist das Thema Infrastruktur. Beim Thema Infrastruktur ist es so, dass wir natürlich viel höhere Spitzenbedarfe zum Beispiel im Trinkwasser haben, die wir beobachten. dass wir gar nicht übers Jahr gesehen so viel mehr Menge oder weniger Menge abgeben, sondern dass wir tatsächlich an einigen Tagen unglaubliche Spitzen haben. Und für diese Spitzenbelastung brauchen wir eine Infrastruktur, die flexibler ist, und deswegen planen und bauen wir auch zusätzliche Behälter in unser System, damit wir diese Spitzenbedarfe absichern können. Und ein dritter Punkt ist natürlich, wir haben alle erlebt, wie die Gesellschaft ins Wanken kommen kann über Corona und über den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine, dass plötzlich Themen wie Versorgungssicherheit, Notstromkonzepte auch solche ganz zentrale Rollen spielen. Und das sind natürlich auch Dinge, an denen wir intensiv arbeiten, damit unsere Struktur so resilient wie eben möglich ist.
Du hattest es eben ja angesprochen, Vorrang der Trinkwasserversorgung vor anderen Wassernutzungen. Da fällt mir natürlich aus juristischer Sicht eine Besonderheit für Nordrhein-Westfalen ein. Die Veränderungen im Landeswassergesetz der letzten Jahre haben ja dazu geführt, dass es, ich sag mal, in Nordrhein-Westfalen ja das erste Bundesland ist, wo dieser Vorrang auf eine Art und Weise im Gesetz ja auch verankert wurde. Als Signal fand ich sehr wichtig, als ich dann versucht habe, mit den Behörden über eine Umsetzung dieses Vorrangs zu sprechen, wurde mir so ein bisschen schwummrig, weil es irgendwann so ein Gefühl bei mir ausgelöst hat von die Behörden in Nordrhein-Westfalen, die Wasserbehörden denken in Richtung Flexibilisierung von Wasserrechten. Kann sein, dass es nur mein Eindruck war. Wie ist denn da aus eurer Sicht die Wahrnehmung? Wird dieses Thema Vorrang der Trinkwasserversorgung in Nordrhein-Westfalen schon ernsthaft durch die Wasserbehörden so gesehen und umgesetzt?
Ich würde sagen, auf der politischen Ebene und auf der Spitzenverwaltungsebene ja. In der praktischen Umsetzung in der Verwaltung ist das nicht ganz klar. Es ist überhaupt meine Beobachtung, dass wir leider das Thema Fachkräftemangel nicht nur klassisch in der Branche haben, bei den Versorgern, sondern auch auf der Verwaltungsseite eine Situation entstanden ist, jetzt über die Jahre, und da kann ich das gar nicht nur für Nordrhein-Westfalen sagen, kann ich auch auf der Bundesebene sagen oder auf den, wie ich sag mal, Kreisebenen für untere oder übere Wasserbehörden, dass tatsächlich das Personal nicht mehr so da ist und man sehr viel erläutern, erklären muss. Und da hängt es sehr von dem jeweiligen Bearbeiter dann ab, in welche Richtung das Thema geht. Insofern ist eine pauschale Antwort schwer zu geben. Der politische Wille und die Klarheit ist formuliert und ist, glaube ich, auch eindeutig. Aber man sieht es wie beim Ruhrverbandsgesetz, wie lange es dauert, Abflusszahlen in einem Gesetzestext zu ändern, der eigentlich sonst nicht verändert werden muss. Und der Ruhrverband hat in jeglicher Form alles nachgewiesen, dass es kein Problem ist für Flora, Fauna und sehr, sehr inhaltsstark und differenziert dargelegt, und trotzdem ist eine Umsetzung noch nicht in Gesetzestext passiert, und woran es liegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Vielleicht auch dort an dem Fachkräftemangel?
Wahrscheinlich.
Dieses Thema, wir müssen die Behörden verstärken, personell verstärken und damit auch fachlich verstärken, wurde ja über die Wasserstrategie und den Koalitionsvertrag in der Umsetzung jetzt als ein wichtiges politisches Ziel auch zumindest verschriftlicht. Ich bin mir noch nicht sicher, wo wir die Leute herzaubern werden. Aber zum Thema Fachkräftemangel, ich muss jetzt sagen, blöde Frage. Wir sehen ja eine Entwicklung im Gasbereich, dass der so langsam am Schrumpfen ist. Haben wir eine Chance, die Gaser in den Wasserbereich zu holen?
Ich glaube, die Gaser haben auch noch andere Aufgaben, ehrlicherweise, weil sie das Thema Wasserstoff und Entwicklung von Wärmekonzepten, also da gibt es eine Menge zu tun, gerade auf dem Sektor. Aber ich muss sagen, das Thema Trinkwasser und auch Wasserwirtschaft im Allgemeinen ist natürlich ein unglaublich sinnvolles und schönes Thema. Insofern bemühen wir uns natürlich auch, da entsprechende Menschen für uns zu begeistern. Das gelingt uns immer mal wieder. Auf der Verwaltungsseite ist es so, dass, das ist zumindest meine Wahrnehmung, wenn man jetzt im Wirtschaftsministerium, Umweltministerium mal schaut, dass so das Thema Energie und Infrastruktur in dem Kontext in aller Munde ist, sehr, sehr viel investiert wird, sehr viele Fachkräfte da sind. Und wenn man mal eine Rille weiterspringt, sozusagen auf die wasserwirtschaftliche Infrastruktur, ist der Raum sehr dünn besetzt und es sind immer wieder die gleichen Ansprechpartner. Und das kann ich ehrlicherweise gar nicht verstehen, weil es ist ein total sinnvolles und tolles Thema. Und ich finde es immer wieder spannend zu sehen, dass das Thema zum Beispiel CO2 und Klimaneutralität und das immer in dem Kontext mit Energie gesehen wird. Ich würde sagen, die sozusagen infrastrukturelle Anpassung, die durch den Klimakrise und Klimawandel entsprechend notwendig ist, ist auf der wasserwirtschaftlichen Seite mindestens genauso groß. Das heißt sozusagen, die Aufgabe, die wir dort haben, ist irre groß, und dafür brauchen wir motivierte Frauen und Männer, die da entsprechend mit anpacken wollen.
Du hattest es ja eben gesagt, Wasserwirtschaft hat ja sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Es ist eine sinnstiftende Tätigkeit, und dort zu arbeiten geht mir ja auch so, macht sehr viel Spaß, sich in diesem Bereich zu bewegen. Was würdest du denn aus deiner heutigen Sicht jemanden mit auf den Weg geben, um ihn in die Wasserwirtschaft zu holen? Ich meine, du hast viel Erfahrung, du hast viel gesehen. Sagen, was sind so die Motivatoren, in die Wasserwirtschaft zu kommen?
Ich glaube, in der aktuellen Zeit ist es so, dass junge Menschen mit Content begeistert werden, mit Inhalt, mit Sinnstiftung. Und ich glaube, dass das Thema Wasserqualität, alles, was ich emittiere, entsprechend auch sich in nicht nur in der Luft oder im Boden, sondern auch eben im Wasser wiederfindet. Und dass man für etwas steht, dass man trinken kann, Lebensmittel Nummer eins. Und wir haben so bei Gelnwasser diesen blauen Fluss in dieser grünen Landschaft. Ja, also wir sind schon seit 50 Jahren ein nachhaltiges Unternehmen, und das verkörpern wir in der Kultur, im Miteinander. Und ich glaube, das ist reizvoll für junge Menschen, weil sie immer stärker Sinn suchen. Und ich glaube, die Wasserwirtschaft kann anders als andere Branchen für ein Produkt stehen und das auch in seinen Alltag, in sein Leben, in seine Familie mitbringen, und hat auch immer wieder Anknüpfungspunkte. Insofern finde ich es das beste Produkt und das beste Thema, wofür man stehen kann. Und deswegen glaube ich, mit der richtigen Ansprache gibt es mittlerweile, so wie ich das hier gesehen habe, auch unglaublich viele Studiengänge, die in das Thema Umwelt, Klima und es wichtig ist, dass wir als Wasserwirtschaft eben den Konnex suchen. Es ist eben nicht nur Energie oder Verkehr, sondern es ist eben auch wasserwirtschaftliche Infrastruktur, die total elementar ist. Das ist das, was ich sagen kann und was ich auch immer wieder für meinen Arbeitsalltag als total bereichernd empfinde.
Ihr habt ja in Nordrhein-Westfalen auch im Hinblick auf Personal natürlich starke Konkurrenz mit Industrie, Gewerbe. Ich sag mal, der Standort in Deutschland, wo man arbeiten kann, ist Nordrhein-Westfalen. Das gleichzeitig hat es ja Auswirkungen für die Wasserwirtschaft im Übrigen, dieses Thema Ballungsraum, Industrie, Bergbau und Lebensraum, also die Menschen, die ja dort auch ihre Freizeit verbringen wollen. Wie kriegt ihr denn diese unterschiedlichen Interessen vereint?
Nordrhein-Westfalen von außen betrachtet ist ein Ballungsraum, aber wenn man ein bisschen näher ranzoomt, kann ich sagen, dass wir doch sehr unterschiedliche Situationen in Nordrhein-Westfalen haben. Und wenn ich mal im Westen anfange, am Niederrhein unterwegs, das ist sehr rheinländisch geprägt, offen. Da haben wir gute Chancen, uns als Arbeitgeber zu präsentieren. Da gibt es natürlich einen Sog immer Richtung Düsseldorf und Köln, da sind die viele Dienstleister, aber so die klassischen Facharbeiter sind da noch gut zu gewinnen, wenn man eine gute Arbeitgebermarke hat. Und ich merke immer wieder, wir führen ja Gelnwasser im Namen, dass Wasserwirtschaftler, die in Duisburg oder in Aachen studiert haben, durchaus bekannt sind und uns kennen. Und da finden die den Weg meistens dann doch auch in unser Haus. Im Kern-Ruhr-Gebiet sieht die Situation ganz anders aus. Die Städte haben massive Herausforderungen, schwierige finanzielle Situation, schwierige kulturelle Integrationsthemen, Industriewandel und Veränderung in einer Kontinuität, da ist es gut häufig so, dass wir gewerbliche Kräfte durchaus finden. Wir haben einen anderen Zuzug aus ganz unterschiedlichen Nationen. Wir haben bei Gelbenwasser 60 Nationen an Bord. Also das ist, das funktioniert gut. Auch da ist es so, dass wir wasserwirtschaftlich gut platziert sind, aber ein Elektroingenieur oder jemand, der sich mit dem Thema Datenarchitektur, Digitalisierung auskennt, da sind wir nicht gut platziert. Da suchen wir auch wirklich händeringend nach starken Persönlichkeiten und da ist sozusagen unser Wettbewerb groß. Im Münsterland ist es dann wiederum ganz anders. Kommunen geht es gut, alles haben viel Geld, wollen kooperieren, stellen auch ihre eigenen Mitarbeiter in die Verwaltung ein. Da ist es, ich sag mal, die Welt noch in Ordnung. Und genauso ist es in Ostwestfalen. Da gibt es allerdings wirklich ganz starke Weltplayer, die eigentlich den Markt in allen Kategorien leersaugen. Und da ist es für uns am schwierigsten, gutes, qualifiziertes Personal zu finden.
Und über die Konkurrenz ums Personal hinaus, wie ist es mit der Konkurrenz um die Wasserressourcen? Du hattest ja eben schon die großen Player angesprochen. Ich denke jetzt mal ganz klassisch an die Industrie, an die Kraftwerke, an die großen Nutzer der Gewässer, egal auf welcher Ebene. Wie schätzt du da die Situation und Entwicklung ein? Also wir hatten es ja vorhin schon kurz, dieses Thema Vorrang der Trinkwasserversorgung. Aber erstmal seid ihr ja in Nordrhein-Westfalen durch diese Unterschiedlichkeit, aber auch durch die Vielfältigkeit der Wassernutzer ja auch in einem Konkurrenzsystem unterwegs. Wie kriegen wir da eine Ausgewogenheit hin? Weil letzten Endes die Kraftwerke brauchen wir ja trotzdem, auch wenn die Trinkwasserversorgung natürlich Vorrang haben soll. Wie geht ihr mit diesem Thema um?
Ich hatte schon am Anfang einmal angedeutet, dass wir in Nordrhein-Westfalen und auch speziell bei Gelbenwasser wir erstmal eine sehr, sehr solide Ausgangsbasis haben, weil die Ressourcen, auf die wir reflektieren, den Halterner Stausee oder auch die Ruhr, wir haben in der vergangenen Jahrzehnten, kann man sagen, durchaus mehr Wasser abgegeben. Das bedeutet, in unseren Kernregionen sind wir bestens aufgestellt, können auch alle Bedarfe auch perspektivisch definitiv erfüllen. Wenn wir aber ein bisschen wieder Nordrhein-Westfalen differenziert betrachten und mal Richtung Münsterland gehen oder Richtung Ostwestfalen, da erkennen wir, dass da die Nutzungskonkurrenz durchaus groß ist. Wir haben entsprechend gerade Ostwestfalen genannt, da haben wir auch eine Region, die ressourcentechnisch eben nicht so gut ausgestattet ist. Und deswegen bauen wir auch Transportleitungen in diese Region rein, damit wir tatsächlich hier eine Stützung aus dem Ruhrgebiet, aus den Ruhrwasserwerken bekommen. Und da ist es tatsächlich so, dass, will ich mal sagen, was früher vielleicht ein Nadelöhr war, wenn bei der neuen gewerblichen oder industriellen Ansiedlung in Ostwestfalen, dass das Thema Breitband ein großes war. Mittlerweile ist es aber nicht der Breitbandanschluss, sondern der Wasseranschluss, der dort Fragen aufwirft, weil wir tatsächlich, was Auslastungsgrade angeht, in der Region vielfach mit dem Rücken an der Wand stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Transportleitungen bauen. Und da finde ich eine Entwicklung ganz spannend, dass man meinen sollte, dass die betroffenen Gemeinden oder Eigentümer eher Beifall klatschen sollten. Aber ob es eine CO-Leitung oder eine Gasleitung ist oder eine Wasserleitung, da differenzieren die Menschen dann nicht. Und da regt sich doch immer mal massiver Widerstand. Und da, wenn ich mal in das rechtliche Thema eintauchen darf, ist es so, dass sozusagen die Energiewirtschaft wieder ENWG, wenn man sich mal anschaut, ist das Transportleitungsbau relativ unproblematisch möglich. Auf der Wasserseite hat man es einfach nicht gemacht. Und da ist es schon ein bisschen frustrierend, komme ich wieder auf die Verwaltung und auf die Fokussierung der Politik auch, dass man das nicht übersetzt in das Thema Trinkwasser. Das wäre sicherlich etwas, was ich mir wünschen würde, was ja auch ein bisschen in der Strategie, der nationalen Wasserstrategie zwar niedergelegt ist, aber noch weit weg ist von der Umsetzung. Das ist etwas, wo wir intensiv dran arbeiten sollten, damit wir tatsächlich die Wasserressource in die Regionen bringen, wo sie bitter benötigt wird. Und das ist ja so ein Prozess, dauert nicht nur lange, sondern natürlich dauert auch so eine Transportleitung einige Jahre. Und der Klimawandel und gerade die Ausrisse nach oben, nach unten, du hast gerade eben ja dargestellt, dass das Thema Überflutung, aber genau das Thema Dürresommer. Wir haben den 17. Dürresommer in Folge in Nordrhein-Westfalen, dass das eben alles viel, viel schneller geht und die Infrastruktur eben nicht so schnell nachziehen kann. Und wenn man dann nicht die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen hat und das Setting hat, dann dauert das eben. Und das ist schon teilweise frustrierend, wo man was Sinnvolles, Gutes tun möchte, aber nicht so schnell in der Umsetzung sein kann, wie man eigentlich sein möchte.
Wie wichtig sind denn aus deiner Sicht diese überregionalen Transportstrukturen, die du eben angesprochen hast, für die, sagen wir, die Wasserversorgung der Zukunft? Also es gibt ja den einen oder anderen, der bei den großen Wasserversorgern gewisse Weltherrschaftstendenzen unterstellt. Das sehe ich jetzt mal nicht so, aber der Ausbau der überregionalen Strukturen, das kann ja wahrscheinlich erstmal nur ein größeres Unternehmen. Und das andere ist, wir haben ja sehr, sehr unterschiedliche Wasservorkommen in den verschiedenen Regionen. Ist es ein Thema, was wir noch größer denken müssen in Zukunft?
Ja, also wir glauben, dass das Thema Kooperation total elementar ist. Wir kooperieren auch, ausschließlich auf Augenhöhe. Ob das jetzt größere machen oder ein paar kleinere sich zusammenschließen und das organisieren, da kommt es gar nicht so stark drauf an. Ich glaube, wichtig ist, dass klar wird, dass wir die Infrastruktur resilienter machen müssen und wir tatsächlich in den Regionen, wo die Ressourcen eben schwach aufgestellt sind, dass wir zusehen müssen, dass wir diese Regionen mit Wasser, mit Transportleitungen, mit Überlandleitungen entsprechend versorgen. Dass die Forderung ist da. Und die Situation ist meistens da ein bisschen problematisch. Das ist in den Ballungsregionen, egal ob es ist Hamburg, ob das Frankfurt oder ob das Stuttgart ist, gibt es ja die, ich sag mal, größeren Verbünde, Hessenwasser, Zweckverband oder Bodenseewasserversorgung oder auch in Hamburg, dass häufig die wasserreichen Regionen dann Wasser abgeben müssen an entsprechenden Nutzer, eben in den Ballungsregionen oder eben an Industrie, und das eben regional unterschiedlich ist. Und das wird auch regional unterschiedlich gesehen, und deswegen muss man viel, viel kommunizieren, viel sprechen. Es ist total relevant und wichtig, und vielleicht zum Thema Weltherrschaft oder Profitabilität, das ist eigentlich nicht das Thema, weil in Summe, ich habe es gerade eben schon mal erwähnt, verkaufen wir nicht mehr Wasser. Es geht darum, eher die Spitzenbedarfe gut glätten zu können und sozusagen die Leistungsfähigkeit im System zu haben. Und ich glaube, den Unterschied, den erkennt man nicht so stark von außen. Aber es ist eben wichtig, dass 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit Wasser verfügbar ist und nicht eben zu 350 Tagen. Das ist schwierig. Und das ist auch, oder in jeder Minute und in jeder Sekunde. Und das ist eben das, was viele nicht so erkennen. Das ist eben auch durchaus im energiewirtschaftlichen Kontext häufig etwas, was mir ein bisschen abhanden geht, wo man immer Arbeit und Leistung nicht miteinander kombinieren kann und nicht sozusagen differenzieren kann, oder auch das Thema Moleküle oder Elektronen durcheinander wirft. Das ist mir immer als Techniker ein bisschen fremd, und das ist hier auch ganz ähnlich.
Müssen wir denn dann noch stärker in alternativen Lösungen denken? Also in meinem Kopf jetzt gerade das Bild zu sagen, Nutzung von anderen Wasserressourcen. Die Industrie fährt ja schon verstärkt Wasser im Kreis. Da gibt es ja unterschiedlichste Entwicklungen, auch Nutzung eben von Abwasser. Müssen wir da noch flexibler werden in der Wasserwirtschaft?
Ja, definitiv. Also es ist so, dass natürlich vielfach zum Beispiel Kanalwasser genutzt werden kann. Wir haben so ein Phänomen, bei uns gibt es immer die klassischen Standrohre, die in den Betriebsstellen ausgegeben werden und verliehen werden. Und diese Standrohre sind schon seit so ein, zwei Jahren kontinuierlich vollständig verliehen. Also früher hatten wir ein Kontingent, da kam mal ab und zu jemand vorbei, hat das mal für eine Baustelle genutzt oder mal ein Landwirt hat das genutzt. Wir sehen, dass insbesondere in der Landwirtschaft der Bewässerungsbedarf immens hochgegangen ist. Und da ist es natürlich so, dass das entsprechende System gar nicht dafür ausgelegt ist, dass wir überregional zum Beispiel die gesamte Landwirtschaft mitversorgen. Und da ist es natürlich sinnvoll, mehr in flexible regionale Lösungen reinzugehen, Wasser zu speichern, ganz klassisch auch Regenrückhaltebecken zu nutzen, um dann landwirtschaftliche Bewässerung oder auch gewerbliche Nutzung oder auch Löschwasser anders vorzuhalten, damit das System der Trinkwasserversorgung auch, ich sage jetzt mal, im Kern erstmal den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht und dann auch industriell, und das machen wir auch an verschiedensten Stellen, tatsächlich Lösungen, Speicherlösungen, Kreislauflösungen für Gewerbe und Industrie entsprechend anbieten. Und das muss verstärkt gedacht, geplant und umgesetzt werden.
Wenn wir in solchen Kreislauflösungen denken, gibt es ja noch mehr Beteiligte. Also am Beispiel Landwirtschaft, Löschwasser, wissen wir sofort, wir haben eine starke Lobby in der Landwirtschaft bei Löschwasser. Es ist klar der Schutz des Lebens, wo die Feuerwehren ein ganz klares Interesse haben, diesen Vorrang ihrer Tätigkeit natürlich auch sicherzustellen. Und wenn wir in die Fläche denken, sagen wir wollen Abwasser nutzen, ne, muss ich ja gucken, Abwasser wird gereinigt, meistens in den Vorfluter eingeleitet. Da geht es ja auch um das Thema Haltung des richtigen Spiegels in der Vorflut im Fluss. Also es sind ja sehr, sehr viele Aspekte, die in den unterschiedlichen alternativen Konzepten zu berücksichtigen sind. Und bei so vielen verschiedenen Beteiligten mit vielen verschiedenen Interessen wird ja wohl die Herausforderung der Zukunft sein, wahrscheinlich noch mehr und anders zu kommunizieren und vielleicht auch den, ich weiß nicht, ist es der Rechtsrahmen, ist es der politische Rahmen, ist es der gesellschaftliche Rahmen, der momentan die größte Herausforderung ist für solche Konzepte?
Ich würde mal beim Schritt 1 anfangen, erstmal Verständnis dafür. Ich bin immer wieder erstaunt, also man kommt an und hat erstmal gar kein Verständnis dafür, weil man ja immer davon ausgeht, das Thema Trinkwasser funktioniert und das Thema Abwasser funktioniert. Und das ist etwas, was ich immer wieder, also dieses Selbstverständnis, dass das bröckelt, das ist nicht, erstmal dieses Problemverständnis ist nicht da. Und dadurch, dass dieses Problemverständnis nicht da ist, fängt man häufig bei ganz einfachen Grundlagen an. Und da finde ich es natürlich spannend, ist jede Industrie zum Beispiel unterschiedlich und jede Industrie hat dann auch ihre eigene Sprache. Und bis man dann eben in der Industrie erstmal angekommen ist, wir sind zum Beispiel sehr stark in der Lebensmittelindustrie angekommen, Kreislaufführung, dort haben wir gut verstanden, wir haben deren Prozesse gut verstanden, wir haben erklärt, wie unsere Prozesse funktionieren und dann haben wir tatsächlich das Thema Lebensmittelindustrie für uns als Geschäftsfeld erschlossen und bieten da auch gute Lösungen an. Das Thema Komplexität in der wasserwirtschaftlichen Struktur, was du gerade eben angesprochen hast, es ist natürlich nicht nur auf der industriellen Seite so, auf der landwirtschaftlichen Seite so. Es gibt natürlich eine starke Lobby-Verbändearbeit, wo wir historisch gut miteinander kooperieren. Wir haben eine Kooperation zu der Landwirtschaft. Alles, was die Eintragspfade angeht. Nitrat ist natürlich ein Dauerbrenner über einige Jahrzehnte, würde ich sagen. Und da das Verständnis, dass Wasser auch was kostet, Infrastruktur auch was kostet, das ist auch schwer zu implementieren und ist natürlich immer regional ganz, ganz unterschiedlich. Das ist ein großes Thema und wir sind natürlich auch föderal aufgestellt in Deutschland und da bin ich immer wieder erschrocken, wie schwach unsere Datenbasis, unsere Erkenntnisbasis eigentlich ist, weil man dann immer wieder in verschiedene Regionen reinfasst und manchmal gibt es was Gutes. Das heißt aber nicht, dass es 20 Kilometer weiter oder 30 Kilometer weiter überhaupt eine Datenbasis gibt. Und das ist schon etwas, wo wir ein bisschen, oder ich persönlich ein bisschen erschrocken bin, wie schwach unser Organisationsgrad in der Wasserwirtschaft tatsächlich ist. Das heißt sozusagen auch in den klassischen Verbänden, VKU, BDEW, DVGW, gibt es eigentlich nur immer die Sehenden, die dann da organisiert sind. Und es gibt aber auch auf der Infrastrukturseite ganz viele, die eben nicht so sehend sind, weil sie nicht organisiert sind und dann eben auch, da kann man auch keinen Vorwurf machen, aber in kleinen ländlichen Strukturen eben der Baubetriebshof und der Friedhof und das Werk eben mitgemacht wird von dem gleichen Wassermeister und der macht eben das, was er kann und hegt und pflegt seine Infrastruktur. Aber in Verbünden und Vernetzungen zu denken, funktioniert eben dann auch immer nur, wenn man den Kopf rausstrecken kann und sich die Hand reichen kann und irgendwo eben in Verbänden oder in irgendwelchen Organisationen miteinander tatsächlich verbunden ist, Probleme, Herausforderungen erkennt und dann auch gemeinsame Lösungen produziert. Und da glaube ich, werden wir in Deutschland noch eine, ja, haben wir noch eine steile Lernkurve, die wir machen müssen. Und ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Ich hatte gestern oder vorgestern war in der Bild-Zeitung der Header, in Deutschland wird das Wasser rationiert im Sommer. Das hat der Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes oder sowas dann von sich gegeben, die also diese reißerische Aufmache. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass wir das tatsächlich machen müssen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben nicht ganz klein, weil wir tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Herausforderungen und Situationen in Deutschland haben und es gibt einige, die haben gut ihre Hausaufgaben gemacht und sind da so ein bisschen eher in den infrastrukturellen Dekaden denken und bei anderen ist es eben nicht der Fall und ich finde es immer wieder total spannend zu sehen, wenn man sie Infrastrukturvergleiche macht. Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, stehe ständig im Stau und da ist es wirklich so, dass man, wenn man sich die Brücken in NRW anschaut, eben Jahrzehnte zu wenig gemacht worden ist. Und wenn dann plötzlich alles gleichzeitig passieren muss, ist das verdammt schwer. Und das ist natürlich, gilt nicht nur für die Brücken, gilt nicht nur für die Straßen, das gilt natürlich auch für die Abwasserinfrastruktur und das gilt auch für die Trinkwasserinfrastruktur. Und wenn man da nicht dran bleibt, dann wird es, da bin ich fast sicher, in der einen oder anderen Region eben einen hohen Peak, einen hohen Nachholbedarf geben, einen hohen Investitionsstau, der dann zu organisieren ist und mit dem Thema Klimaanpassung und Starkregenereignisse, all das, was da eben wasserwirtschaftlich dann zu handeln ist, ja, herausfordernd sein wird. Und ich bin gespannt, wie die Vielfalt da sich den Weg bahnt.
Jetzt hast du ja tatsächlich die großen Herausforderungen der Zukunft der Wasserwirtschaft genau auf den Punkt gebracht. Vor dem Hintergrund, welche Bedeutung hat denn für dich die nationale Wasserstrategie in diesem Zusammenhang? Weil wenn ich mich recht entsinne, ist ja dort auch eines der Themen, sozusagen Aufklärung, Kommunikation, das ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Dreh- und Angelpunkt. Ist die nationale Wasserstrategie ein Lösungsweg, ein Gedankenansatz, der diese Herausforderungen, ich sag mal, auf die Spur bringen kann? Oder zumindest den Weg ebnen kann, damit umzugehen?
Mir gefällt die Wasserstrategie gut. Sie ist ehrlicherweise ein Stück weit ein Katalog mit Wünsch dir was. Also es sind sehr, sehr viele richtige Aspekte da genannt, aber es ist ein sehr breiter Kanon. Und es ist alles richtig, was dort niedergeschrieben steht. Ich bin immer so als Techniker so ein bisschen pragmatisch im Angang und sage ja, fokussieren wir uns mal auf die nächsten drei Dinge. Und diese drei Dinge setzen wir mal um und dann machen wir die nächsten drei. Und das ist meine Befürchtung, dass wir jetzt ein Papier haben, wo alle sagen, ja, das ist gut. Wir können uns jetzt mal ein bisschen entspannen und zurücklehnen und gucken mal, wie die Umsetzung so funktioniert. Und ich reflektiere mal auf die Wasserstrategie, die jetzt schon einige Jahre her ist, die gab es ja auch mal. Da hat man das Thema Benchmarking zum Beispiel hochgehalten und als total wichtiges zentrales Ziel gehabt. Und das sind jetzt Dekaden schon her. Und jetzt kann man mal ganz kritisch gucken, was hat sich denn zum Thema Benchmarking und Leistungsvergleich in der Wasserwirtschaft getan und ist dieser Leistungsvergleich auch wirklich differenziert und aussagekräftig? Und da gibt so das Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft, ein Loblied auf die deutsche Wasserwirtschaft, wo ich natürlich vollständig hinterstehe. Aber wenn man mal nur Fakten und Zahlen basiert daran geht und auf der anderen Seite die differenzierte Regulierungslogik auf der Energieseite sieht, wo man dann wirklich sehr wissenschaftlich und sehr differenziert an Themen rangeht, dann ist da ein großer, großer Gap. Und ich befürchte immer, wenn wir uns nicht selbst weiterentwickeln in der Wasserwirtschaft und massiv weiterentwickeln, dann kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, ja Leute, wenn jetzt hier 3, 4 Dinge Böcke geschossen worden sind und es wirklich Probleme gibt, dann müssen wir doch mal jetzt hier die Wasserwirtschaft regulieren oder müssen wir was ganz anders machen. Und die Befürchtung, die ich dort habe, ist leider, wir versuchen immer, sind ja immer sehr konsensorientiert und ist leider in der Wasserwirtschaft häufig der kleinste gemeinsame Nenner etwas, wo wir kleine Fortschritte machen, regionale Fortschritte machen, aber eben an anderen Ecken gar keine Fortschritte machen. Und da befürchte ich, dass wir auch bei der nationalen Wasserstrategie so ein bisschen in das allgemeine, breite, freundliche reinsteuern, wo wir sagen, wir müssen ein bisschen mehr dem Wasser Wert geben, wir müssen ein bisschen kommunizieren, wir müssen auch mal die Verwaltung stärken, wir müssen auch mal Infrastruktur weiterdenken, Asset Management in die wasserarmen Regionen rein. Und aber es ist eben ja entscheidend, was wir dann umsetzen. Und bei der Umsetzung bin ich sehr, sehr gespannt, wo angesetzt wird. Und ich hoffe sehr, dass man mal Schwerpunkte setzt und dann auch diese Schwerpunkte in die richtige Richtung ergehen.
Das ist ja das Schöne, ne? Also die Arbeit wird uns in der Wasserwirtschaft nicht ausgehen und die Themen auch nicht. Ich befürchte, wenn ich jetzt weiter Fragen stelle, dann werden unsere Zuhörer irgendwann verzweifeln, weil der Podcast über Stunden gehen würde. Insofern würde ich jetzt fast schon sagen, ich glaube, wir brauchen eine Fortsetzung irgendwann, weil es wird sich einiges tun auf Basis der Wasserstrategie. Ich bin gespannt, welche Auswirkungen das hat. Ich bin gespannt, wie unterschiedlich die Bundesländer damit umgehen. Und ich habe aber zum Schluss noch eine Frage, so ein bisschen eine persönliche Frage. Die Wasserwirtschaft ist ja eben geprägt durch Personen und Persönlichkeiten. Und mir geht's jetzt nach doch weit über 10 Jahren Wasserwirtschaft so, dass ich doch einige ganz einschneidende Begegnungen und Erlebnisse und kuriose Situationen kennengelernt habe. Gibt's bei dir eine Begegnung, ein Erlebnis, eine Person, irgendwas, wo du sagst, das ist definitiv für mich die Erinnerung an die Wasserwirtschaft? Oder auch nur ein, guck mal, das ist auch Wasserwirtschaft? Ganz, ganz frei.
Also wenn ich eine Person rausnehmen würde, ich habe einige wirklich spannende Persönlichkeiten kennengelernt, die, finde ich, Wasserwirtschaft prägt haben in den letzten Dekaden. Will man einen nennen, den Herrn Holzwart, Unterabteilungsleiter im Umweltministerium, der, finde ich, die letzte Wasserstrategie klug angegangen ist und allein durch seine Feder, wenn man German Water Partnership als Wasserwirtschaft soll internationaler werden und hat dann es geschafft, über 3 Ministerien dieses Thema zu gestalten, und das fand ich beeindruckend. Also, dass jemand, der gestalten will, auch ja das Geschick hat. Oder wenn man mal auf Länderebene das betrachtet, finde ich, Herrn Fuhrmann, der auch, sind ja beide ehemalige Aktive, Herr Fuhrmann im Baden-Württemberg, der auch im Umweltministerium viel gestaltet hat, wenn man mal schaut, wie funktioniert das dort mit dem Zweckverband, mit dem Bodenseewasserversorgung und wie sind die Konzepte dort. Das ist sehr klug gesteuert. Das sind wirklich ja aus meinem Blickwinkel interessante Persönlichkeiten, die lange an der gewirkt haben. Und ansonsten empfinde ich die Wasserwirtschaft immer als kleine Familie, motivierte Familie und ja auch mit sehr viel Idealen besetzte Familie. Ich würde mir wünschen, dass die Familie ein bisschen größer wird und dass wir einige neue Mitglieder aufnehmen können, die dann die nächsten Jahrzehnte mitgestalten.
Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee und ein gutes Schlusswort. Lieber Dirk, vielen Dank, dass du dabei warst, mit mir gesprochen hast, dir heute die Zeit genommen hast, und ich freue mich, wenn du wieder zu uns kommst.
Dankeschön, hat mir Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder.
Wunderbar.
No Age to O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.